Also die teuerste Flasche Whisky, welche wir mal mit Spiritory verkauft haben, waren 150.000 Euro.
Was ist jetzt so das, was bei Whisky so catcht?
Also die gleichen Faktoren, die du bei Uhren und Autos hast, hast du auch bei Whisky. Du hast die Premium-Marken, du hast die gesamte Handwerkskunst, also die Arbeit dahinter. Wir haben letztes Jahr 3 Millionen an Transaktionsvolumen über Spiritory gehabt. Ja.
Okay.
Wir kommen natürlich auch in unsere Limits, deswegen ist es natürlich so, in der nächsten Finanzierungsrunde werden wir das Team natürlich auch aufstocken. Aber wir setzen ganz klar auf AI. Wir haben den Output von 20 Mitarbeitern mit den 5,5, die wir sind.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Folge spreche ich mit Janis Wildschura. Janis ist einer der führenden Whisky-Experten in Deutschland und hat eine führende Plattform für den Whisky-Handel aufgebaut. Wenn ihr wissen wollt, wie man professionell mit Whisky handelt und wer eine Flasche Whisky für 150.000 Euro kauft, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Janis, herzlich willkommen in München.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich jetzt auf einen besonderen Ausflug. Ich glaube, so viel über Whisky habe ich in meinem Podcast noch nicht gesprochen, wie wir heute über Whisky reden werden. Also seid gespannt, ja, an die Zuhörer. Aber ich fange mit meinen Gästen immer relativ weit vorne an. Du hast jetzt erstmal nicht den typischen Akademiker oder die Akademikerlaufbahn gemacht. Hol uns mal ein bisschen ab. Hauptschule und dann doch MBA an der Munich Business School. Wie kam es?
Es war eine ganz wilde Reise. Ich habe damals durchaus in der Schule meine Probleme gehabt in bestimmten Fächern, war aber auch immer so ein Kind, was vermutlich ein bisschen unterfordert war in gewissen Aspekten, und ich habe extrem viel Mist gebaut, und das hat schlussendlich damals bei den Lehrern dazu geführt, dass ich nicht der beliebteste Schüler war und auch abgestraft wurde und dann schlussendlich den Weg zur Hauptschule gegangen bin. Und da kam so ein bisschen dieser Weckruf für mich. Das war so ein bisschen bedingt auch durch meinen Freundeskreis, die natürlich irgendwie alle aufs Gymnasium gegangen sind, und sprach so ein bisschen natürlich auch der Neid aus mir, dass ich irgendwie nicht dazugehören durfte. Ich war halt derjenige, der irgendwie auf die Hauptschule gegangen ist. Und das war auch eine schwere Zeit, weil die viele Leute dann auch einen gewissermaßen abstempeln, so nach dem Motto, oh, der geht auf die Hauptschule, der ist dumm, der kann nichts. Und mich hat das so ein bisschen dann auch motiviert, mal meinen sprichwörtlichen Arsch zusammenzukriegen und was dafür zu tun, und habe dann tatsächlich so den zweiten Bildungsweg komplett durchgespielt, heißt erweiterten Realschulabschluss dann gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Chemikant. Ich wollte eigentlich in die Chemie was komplett anderes machen. Gewissermaßen bin ich jetzt wieder da.
Ich wollte gerade sagen,
wenn man es so im übertragenen Sinne sieht. Aber damals war eigentlich das große Ziel, Chemieingenieur zu werden. Und Chemikant gemacht. Dann war ich, habe ich mein Fachgymnasium im Bereich Biologie, Physik und Chemie gemacht und bin dann, komme jetzt nicht aus dem wohlhabendsten Elternhaus, guter Mittelstand, würde ich sagen. Studieren hat damals aber Geld gekostet. Gab es eine ganz kleine Zeit, wo der Staat sich gedacht hat, das wäre doch eine gute Idee, hat nicht funktioniert, den Studenten auch noch mehr Geld aus den Taschen zu leiern. Und habe ich ein duales Studium angefangen bei Enercon, ist ein großer Windenergieanlagenhersteller, im Bereich BWL. Da bin ich ein bisschen reingerutscht. Meine Mutter kam eines Tages nach Hause, wo ich im Zivildienst war, und etwas gelangweilt von dem, was ich da so im Daily Doing machen musste. Und sagte, oh, hier, guck mal, dualer Studiengang. Du studierst und wirst auch noch bezahlt. Besser geht's doch gar nicht. Mhm. Und es war nichts dabei in meiner Richtung. Aber ich habe mir gedacht, Gott, ich bewerbe mich einfach mal. Und so bin ich schlussendlich bei Enercon gelandet.
Das war wann?
Das war 2000 und das war 2009.
2009.
Ja, okay. 2010.
War dein Studium dann vorbei?
Nee, 2010, 2013 war das Studium vorbei.
Okay, du hast angefangen und dann hast du klar bei Enercon gelandet, dann zum Beginn des dualen Studiums logischerweise. Ja. Und hast du da, okay, und dann bist du ja da relativ schnell erfolgreich geworden.
Ja, das stimmt. Ich hatte einen großartigen Mentor. Shoutout an Alexander Ulrichs. Der hat mich früh in meiner Karriere während des dualen Studiums hat er mich gefördert. War ein Bereich, der jetzt gerade für die Leute, die so im betriebswirtschaftlichen Bereich unterwegs sind, nicht so unglaublich spannend ist. Materialwirtschaft. Aber er hat mich da früh eingesetzt, hat mir Aufgaben gegeben, die wirklich eine Herausforderung waren. Also hat mir in dem Sinne auch vertraut und nicht irgendwelche Hiwi-Aufgaben zugeschustert nach Motto, arbeite das ab, sondern das ging über Konzeptentwicklung bis hin zu strukturellen Änderungen im Team, bis hin zu Präsentationen, die ich dann weltweit vor den gesamten anderen Unternehmensstandorten halten durfte, musste quasi. Mhm. Das hat mich schon früh geprägt, dort dann halt auch im Anschluss mein Werdegang fortzusetzen. Und dann im Anschluss habe ich dann eine Stelle als Teamleiter übernommen. Mhm. Mit damals 24 war ich der jüngste Teamleiter in einem Großkonzern. Ich hatte 23 Mitarbeiter bei mir im Team, was echt eine Menge war. Und einige davon waren länger im Unternehmen, als ich alt war. Also das heißt, die haben in dem Unternehmen angefangen. Da war ich noch nicht mehr geboren. Das war eine unglaubliche Herausforderung, in dem Alter mit so einer Verantwortung dann schon umgehen zu müssen.
Ja, und gerade die älteren Semester haben jetzt wahrscheinlich dich auch nicht mit Handkuss begrüßt, oder, als Teamleiter?
Überhaupt nicht. Also da musste man sich den Respekt im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten.
Wie ging das über Kompetenz, über Drive, über...
Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass die ältere Generation, wenn dann so ein Jungspund ankommt, der neue Ideen hat, die erstmal in so eine Art Abwehrmodus gehen. Das heißt, die wollen im Grunde nichts Neues. Die sind der Meinung, dass, wie sie das gemacht haben, funktioniert das immer. Und den größten Fehler, den man dann als junger Teamleiter oder irgendjemand in einer Rolle mit Verantwortung machen kann, ist, diesen Leuten das dann aufzuzwingen. So nach dem Motto, die Teamleiterkarte zu spielen, zu sagen, hey, ich bin der Chef und ich erzähle dir jetzt, du machst das jetzt so und so. Das funktioniert bei den Leuten nicht, weil die oftmals so eine Leck mich am Arsch Mentalität haben. Heißt, die machen es im Zweifel, aber auch nur das Nötigste. Mhm. Und ich habe damals in dem Sinn zwei Tricks angewandt. Zum einen habe ich mich hingesetzt und habe denen zugehört. Es klingt total banal, aber es machen die meisten nicht. Ich habe mich mit allen von denen hingesetzt und war mir auch nicht zu schade, denen über die Schulter zu schauen. So nach dem Motto, hey, zeig mir mal, wie das funktioniert. Und hab dann so ein bisschen versucht, die selber in diese Richtung zu pushen, dass sie selber auf die Idee kommen, hey, können wir da was Besseres machen? Mhm. Und das andere ist, ich habe denen selber auch die Verantwortung über die Projekte gegeben. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht selber als den Projektlead angesehen, sondern ich habe schon früh gesagt, hey, mach du das, das ist dein Baby, du trägst die Verantwortung darüber und ich bin dein Sparringspartner und wir sprechen einmal die Woche und dann gibt es mir ein Update oder wenn du meine Hilfe brauchst, dann unterstütze ich dich. Aber ich habe den Personen dann nicht im Zweifel sofort von Anfang an erklärt, hey, das musst du so und so und so machen. Mhm. Sondern versucht so ein bisschen sanft in die Richtung zu pushen. Also. Das hat gut funktioniert. War trotzdem nicht einfach, weil es war hart erarbeiteter Respekt dann bei der älteren Generation. Mhm.
Verstanden. Also sehr kollaborativ und Verantwortung zuweisend vom Führungsstil her dann. Und das natürlich in einem jungen Alter, das prägt dann natürlich.
Ja.
So, und das klingt jetzt wie so ein Alkoholikersatz, aber 2015 kam dann der Whisky in dein Leben.
Ja, das stimmt, ja.
Aber nicht im Sinne einer Alkoholkrankheit, sondern dass du einfach eine Leidenschaft für Collectible Whisky entwickelt hast. Wie kam das?
Ich glaube, so eine richtig langweilige Geschichte schon fast. Alles fängt mit einem guten Freund von mir an, dem Ferdinand. Ich bin gerade frisch nach München gezogen, 2015. Gerade in München angekommen und habe beim Bouldern den Ferdinand kennengelernt und der war schon komplett in diesem Whisky-Thema drin. Und wie das so ist, wenn du halt Freunde hast, die sich mit Themen auseinandersetzen, das färbt irgendwann ab. Und so war das bei mir letztendlich auch. Er hat diesen Whisky-Enthusiasmus quasi so ein bisschen an mich übergeben. Und das war am Anfang gar nicht so einfach. Zum einen habe ich nicht so ganz in die Zielgruppe gepasst. Zum anderen war ich relativ jung für jemanden, der sich mit Collectible Whisky beschäftigt, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und diese Szene ist eine unfassbar tolle Szene. Die Menschen herzlich und nett, aber es gibt so eine Einstiegshürde. Man muss sich so ein bisschen erst seinen Respekt erarbeiten. Die erwarten dann halt auch so, dass man sich gewissermaßen auskennt. Und das ist ja absolutes Nerdtum und da kann man am Anfang natürlich nicht mithalten. Aber der Ferdinand hat mich an die Hand genommen und hat mich dann für Whisky begeistert.
Und das hat dich dann einfach gepackt. So, vielleicht geht es ja auf das Chemische so ein bisschen zurück auch. Oder was war das Spannende dran? Was die Vielseitigkeit oder die Tiefe am Know-how? Waren es die menschlichen Beziehungen, die man aufbaut? Kann man das irgendwie noch, oder kannst du das irgendwie noch rekonstruieren?
Ja, es gibt zwei Stories dazu. Story Nummer eins ist, ich bin nach München gezogen und ich bin auch frisch Single geworden. Das war so ein bisschen auch so ein New Year, New Me Move von meiner Seite aus. Frei nach dem Motto, die ganzen coolen Jungs bei Mad Men und Co., die trinken ja ihr Glas Whisky, also muss ich das jetzt auch. Das war ein Punkt definitiv, der so ein bisschen so mein Grundinteresse auch darin bestärkt hat. Aber als ich dann über den Ferdi tiefer in diese Thematik so ein bisschen reingekommen bin, insbesondere was das ganze Collectible angeht an der ganzen Geschichte und diese Kunst, die schon fast dahinter steht, also Whisky mehr als nur ein alkoholisches Genussmittel zu sehen, also über den Tellerrand von Jack Daniels, Jim Beam und Co. hinausschauen. Das ist unglaublich spannend, wie viel Leidenschaft und wie viel Wissen und Zeit und all diese Aspekte, die da in so ein Produkt letztendlich reinfließen, wie faszinierend das ist. Ich glaube, das ist ein bisschen mit allen Collectibles, wo man eine Passion für hat, ist das, du dort Leute hast, die wirklich ihr ganzes Leben für etwas opfern, um das in irgendeiner Art zu perfektionieren. Seien es Oldtimer oder Autos, sind es Uhren, sind es Handtaschen, wie auch immer. Die Leute, die dahinter stehen und das wirklich in diesem Collectible-Bereich tun, das sind für mich Künstler und das im Whisky-Bereich nicht anders. Und das hat mich damals einfach total fasziniert.
Heißt das in dem Bereich, dass der typische Whisky-Kollektor nur sammelt oder dass der auch trinkt? Oder beides?
Das ist wie als würde ein Oldtimer-Sammler seine Autos nicht fahren. Okay. Gibt es auch, aber ich denke, die meisten haben so die meisten, die sammeln, trinken, sammeln und investieren irgendwie auch auf eine Art und Weise.
Okay, verstanden.
Also das magische Dreieck kommt meistens zusammen. Ich will nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die nur A oder B machen.
Aber es wird ja auch Whiskys geben, zum Beispiel, die du vielleicht, oder sage ich mal, oder wie ein Oldtimer, der vielleicht so rar ist, dass du den gar nicht anfassen willst, weil er so ein Schmuckstück ist, oder? Und dann macht man halt lieber den Standard 911er Tage aus 85, von dem man vielleicht drei Stück hat, irgendwie für am Sonntag
an. Hundertprozentig.
So wird wahrscheinlich auch sein.
Ja, also es gibt natürlich Whiskys im absoluten Ultraluxusbereich, in dem ich ja auch Kunden habe und auch in dem Markt mit drin bin. Die Flaschen sind so teuer, dass man sich schon fragt, okay, machen die Leute es auf? Oder ist es halt ein Kunstobjekt?
Das heißt, so teuer?
Also die teuerste Flasche Whisky, welche wir mal mit Spiritory verkauft haben, waren 150.000 Euro.
Und das ist dann einfach nur, weil die so selten ist? Oder weil das dann
so selten, so alt.
Wie alt war die?
Es war der älteste Whisky der Welt, 84 Jahre.
84 Jahre alt.
Ja, lag das Ganze in einem Fass.
Okay.
Also von 1940 destilliert. Also 1940 in einem Fass, 2024 haben die das Ganze dann abgefüllt.
Aha.
Das ist absurd.
Dann hätten wir aber noch trinken können.
Das kannst du noch trinken. Trotz der strengen Richtlinie ist bei Whisky nicht so einfach.
Okay. Jetzt hast du es schon gesagt, Spiritory. Also 2015 kam die Leidenschaft für Whisky. Das war dann während deiner Zeit bei Enercon quasi noch, wo das langsam kam? Oder wann ging die Gründung los? Und was war die Idee dahinter überhaupt?
Ja, also tatsächlich, ich habe bei Enercon gekündigt und bin dann nach München gezogen. Ah. Ich habe dann hier für ein Videospieleunternehmen gearbeitet und da parallel kam dann diese Leidenschaft Whisky. Also ich habe mich da mehr und mehr mit beschäftigt und bin 2019 dann mit meiner heutigen Frau, damaligen Freundin, nach Japan geflogen. Und Japan ist eins der Whisky-Länder, die es quasi gibt. Und das war der Zeitpunkt, wo, das hast du sicherlich auch mitbekommen, wo in den News alle über irgendwelche Kids gesprochen haben, die mit Sneaker-Verkäufen Millionäre geworden sind. Mhm. Das heißt, die haben im Grunde diesen Sneaker-Hype und die Rarität von Sneaker genutzt, um letztendlich damit Geld zu machen. Und ich habe da Parallelen gesehen. Mittlerweile, wo ich das Ganze auch noch besser verstehe, muss ich sagen, um schon mal zu spoilern, Whisky ist meiner Meinung nach das bessere Investment. Aber ich habe Parallelen gesehen und habe mir gedacht, hey, das muss doch mit Whisky funktionieren. Und bis dahin war es ausschließlich eine Leidenschaft, was das Thema Sammeln und Trinken angeht. Und da habe ich den Entschluss gefasst, ich kaufe mal in Japan einen Whisky, bringe ihn mit nach Europa und versuche ihn hier mit einem Premiumpreis zu verkaufen. Gesagt, getan, eine Flasche mit hierher genommen, die es nur auf dem japanischen Markt gab. Und dann kam die Pandemie, alle haben sich mit Sammeln beschäftigt und investieren und so weiter. Saufen. Und mit Saufen. Also es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte jetzt mal diese Flasche zu Geld machen. Mhm. Und da begann eigentlich die Story von Spiritory. Mhm. Denn es war der Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, hey, es gibt gar nicht so ein modernes Marktplatzkonstrukt, was es mir erlaubt, auf eine einfache Art und Weise mein Whisky zu verkaufen. Also das, was Chrono 24 in der Uhrenindustrie ist, das, was StockX in der Fashion-Industrie ist, mhm. 2 Milliarden schwere Unternehmen in ihren Bereichen, gab es in der Whisky-Branche nicht. Mhm. Es gab Auktionsplattformen, das ist bis heute zu einem gewissen Grad auch noch der Go-To. Und dann gab es die Generalisten wie eBay. Und ich habe alles ausprobiert und muss am Ende des Tages sagen, dass ich dann an einem Punkt so frustriert war, als ich die Flasche verkauft habe, dass ich mir gedacht habe, hey, das muss doch auch besser gehen. Und habe dann diese beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, als Vorbild genommen, um dann letztendlich Spiritory zu gründen. Mhm. Und Spoiler, ich habe am Ende die Flasche, die ich aus Japan mitgenommen habe, mit 100% Rendite in 2 Jahren oder 1,5 Jahre waren es dann, verkaufen können.
Okay, das heißt, du hast die drüben gekauft, hast die 2 Jahre eingelagert. Mhm. Also hat das Alter auch noch mal eine Rolle gespielt oder war das dann nur Zufall? Oder hat das jetzt eine Rolle gespielt, dass die 2 Jahre lag und dadurch mehr wert wurde oder so? Nee. Also hättest du gleich verkaufen können.
In dem Fall nicht. Klar ist, die meisten Sachen sind limitiert. Also ich habe auch was Limitiertes gekauft. Und dementsprechend ist es so, dass der Markt sich weiter austrocknet, je mehr Zeit dann ins Land streicht. Aber am Ende war die 2,5 Jahre waren nicht der entscheidende Faktor. Mhm. Also Teil des Ganzen ab.
Mhm. Und jetzt war es ja so, dass, also die Idee war dann quasi eine Plattform zu gründen, eine Handelsplattform sozusagen,
ja.
Wo Leute aber sich dann selber sozusagen die verschiedenen Whiskys verkaufen. Also das kann mit Chrono 24 verglichen. Das wart ihr nicht ein E-Commerce-Laden oder sowas, dass ihr Whisky kauft und den verkauft, sondern Leute auf eurer Plattform haben Whisky, verkaufen den weiter oder tauschen sich da aus und ihr nehmt dann wahrscheinlich irgendwie einen Cut
von der
Transaktion.
Also wir haben Spiritory dann 22 gegründet mit der Intention, erstmal eine C2C-Plattform zu bauen. Das heißt, Kunde verkauft an Endkunde und das möglichst einfach. Diese ganzen Aufgaben, die lästigen, zeitintensiven Sachen wie bei eBay, du musst Bilder machen, du musst Produktbeschreibung machen, PPP, Die fehlende Vergleichbarkeit, was Preise angeht. Einige schlagen 10 Euro Versand, einige 3, einige machen es versandkostenfrei. All diese ganzen Geschichten wollten wir eliminieren und haben dann so ein bisschen auch von StockX inspiriert einen Marktplatz nach Börsenmodell gebaut. Das heißt, Spiritory funktioniert wie eine Börse. Käufer können Gebote abgeben, Verkäufer können Angebote abgeben und wenn die Preise matchen, dann letztendlich kommt es zu einer Transaktion. Das über zentralisierte Produktseiten, die von uns letztendlich gemanagt werden. Und Käufer und Verkäufer können sowohl mit allen anderen Käufern und Verkäufern interagieren. Das heißt, wenn du ein Angebot online hast und ich ein Gebot online habe, dann können entweder wir natürlich gegenseitig auf unser Gebot oder Angebot reagieren und entweder kaufen oder verkaufen, aber auch jeder andere, der auf Spiritory aktiv ist. Dieses C2C-Konzept war unser Kickoff, ja, einfach um der Community, den Endkunden, eine zentralisierte Plattform zu bieten. Mittlerweile haben wir aber Spiritory zu einem Ökosystem umgebaut. Also es heißt, weg von reinem C2C hin zu einem Ökosystem, was man in die gesamte Wertschöpfungskette letztendlich einbauen kann. Und das ist mittlerweile eigentlich unser Kernprodukt.
Was heißt das konkret?
Das bedeutet, wir haben festgestellt, dass die Spirituosenindustrie einfach bestimmt 10 Jahre in der Digitalisierung hinterherhinkt. Mhm. Viele Großkonzerne bis heute noch machen das diesen Oldschool-Way. Das heißt, sie haben Distributor, also sie haben eine Distributionsstruktur, sie schieben es letztendlich dann an irgendwelche E-Commerce-Händler und die holen sich dann den Main-Share. Und die E-Commerce-Händler wiederum sind aber auch nur ein ganz, ganz kleines Ökosystem, was auch in ihren Grenzen gebunden ist. Also die erste Lösung, die wir zum Beispiel gebaut haben, zusammen mit DHL, ist eine Lösung, wo du in Europa zwischen den europäischen Ländern die Produkte verkaufen kannst. Der Hintergrund ist wie folgt. Es gibt 3 Produkte, die in Europa nicht dem freien Warenverkehr unterliegen. Und eins davon ist Alkohol. Es liegt daran, dass du zum Beispiel in Deutschland eine Verbrauchssteuer wie die Alkoholsteuer zahlen musst. Und das hat jedes einzelne Land. Das führt letztendlich dazu, dass du eben nicht einfach als deutscher Händler deine Produkte an den französischen Kunden verschicken kannst, denn du musst in Frankreich Verbrauchssteuer zahlen. Dafür brauchst du in Frankreich eine Mehrwertsteuernummer. Wenn du jetzt ein kleiner Händler hier in der Münchner Innenstadt bist, dann hast du in Frankreich keine Mehrwertsteuernummer. Das heißt, dieser gesamte französische Markt, auch wenn du vielleicht das richtige Produkt für einen Kunden in Frankreich hast, bleibt dir im Grunde verschlossen. Das war der erste Schritt, den wir im Grunde gelöst haben, dass wir eine Lösung gebaut haben, dass die Verbrauchsteuer durch Tax Representatives in den Zielländern für solche Händler abgeführt werden. So haben wir im Grunde den europäischen Kontinent schon mal aufgebrochen. Dann arbeiten wir jetzt in einem großen Stil daran, eine Art Dashboard zu bauen, also ein Ökosystem, wo alle Formen von E-Commerce-Shop, Warehousing-Systeme und so weiter angebunden werden können. Egal, ob du Online-Händler, Distributor oder Marke bist. Um darüber sowohl auf Spiritual die Produkte zu listen, als auch in ihren eigenen Online-Shops. Und das wird dann nochmal weitergeführt in Lösungen, wo wir zum Beispiel einen integrierten Webseiten-Builder haben. Das heißt, so eine Art Sandbox-System, wo die Leute dann per Drag and Drop ihre Produkte oder ihre eigene Webseite bauen kann. Stellt sich die Frage, wozu braucht man das? Das große Problem ist natürlich nicht, dass man das über Shopify, Lovable und Co. heute selber machen kann. Das große Problem ist eigentlich die Datengrundlage. Das heißt, was unser Service ist, wir haben die ganzen Produktseiten, wir haben die ganzen SEO-optimierten Daten, wir haben Bilder etc. Und die Zeit ist meistens der Faktor. Eine Webseite zu bauen, kein Problem. Eine Webseite zu pflegen, das ist ein anderes Spiel. Und da können die Leute dann im Grunde über unser System sich die Daten einfach ziehen, sagen, ich habe jetzt diese Flasche im System und automatisch würde dann das Produkt dann wieder auf deren Webseite, auf unserem Marktplatz etc. erscheinen. Das und noch viele weitere Segmente innerhalb der Wertschöpfungskette versuchen wir einfach auch zu lösen und einen ganz anderen Ansatz in eine Industrie zu bringen, die milliardenschwer ist, aber einfach in der Digitalisierung nicht vorankommt. Und das ist so ein bisschen unser USP mittlerweile, worauf wir uns jetzt in den nächsten Monaten und Jahren konzentrieren. Mhm.
Okay, also ihr habt das 2022 gegründet. Jetzt war ja wahrscheinlich auch einiges an CapEx notwendig, um das Ding hochzuziehen. Also einfach Geld sozusagen, mal die Technologie zu bauen. Wie war die Struktur? Also hattet ihr dann irgendwie Techies mit an Bord oder waren die irgendwo im Ausland und haben das für euch programmiert? Oder ihr habt dann mit ein paar Angels, glaube ich, am Anfang gestartet. Also wie war der Gründungs- und Investment-Cycle und Finanzierungszyklus, den ihr in den ersten Jahren hattet?
Also ich habe mit zwei anderen Personen das Unternehmen gegründet, als heute die Co-Founder-Struktur ist. Mit den beiden habe ich ein MVP gebaut. Das war 22. Dann kam 22.
Ihr habt das selber gemacht?
Genau, wir haben es komplett selber gebaut. Auch komplett eigenfinanziert. Also wir haben kein Kapital damals aufgenommen. Und das Problem ist, als wir dann Kapital aufnehmen wollten, Ende 2022 sind zwei Dinge passiert. Nummer eins, die EZB hat die Zinsen drastisch erhöht. Und Nummer zwei, der Ukraine-Krieg ging los. Und jeder, der im VC-Bereich sich auskennt, weiß, der Markt ist damals von heute auf morgen komplett zum Stillstand gekommen. Das war die Phase, wo wir gemerkt haben, oder wo wir Geld benötigt haben, um den nächsten Schritt zu gehen. Und für uns war es fast so eine aussichtslose Situation damals. Die anderen beiden wollten dann oder konnten diesen Weg nicht mitgehen. Der eine ist frisch Vater geworden, beim anderen stand eine Hochzeit an und auch das Gleiche. Also das heißt, es gab einfach private Themen, die dazu geführt haben, dass sie beide nicht diesen Weg mehr weitergehen konnten. Und so habe ich mich dann entschieden zu sagen, ey, ich glaube daran, ich kaufe euch raus und habe dann ein Interim-CTO mit reingenommen. Dann durch das gute Netzwerk, was wir in der Hochschule Fresenius hatten, haben die ein erstes kleines Ticket in uns investiert. Und so haben wir das erste Jahr letztendlich überbrücken können. Das heißt, ich habe echt im Grunde spiritual Vollzeit gemacht und ich habe nebenbei Consulting gemacht, um mich damit über Wasser zu halten. So ein Jahr habe ich wirklich von nichts gelebt und auch ohne meine Frau wäre das nicht möglich gewesen. Also das muss ich hier ganz klar so sagen, dass ich echt Glück hatte, dass die Umstände es auch irgendwo zugelassen haben. Und dann habe ich Ende 23 oder Mitte 23 habe ich jemanden durch Zufall kennengelernt, den Clemens, meinen heutigen Mitgründer. Der sitzt in Wien. Wir hatten uns über Dreiecken kennengelernt und er hat mir am Anfang so ein bisschen unterstützt, so als Projektmanager und ist dann Ende 23 mit reingegangen, hat Anteile quasi von mir abgekauft und dann haben wir gemeinsam auch eine Finanzierungsrunde gemacht über Wandeldarlehen parallel und konnten darüber dann eine Art 2.0 von Spiritray bauen, inklusive App, die dann 23 an den Start gegangen ist. Und so war 24 im Grunde das erste Jahr, wo wir so wirklich operativ mit Spiritory am Markt angekommen sind. Mhm. Und seitdem hatten wir zwei weitere Investmentrunden, beides ausschließlich mit Business Angels, wo wir eine unglaublich gute 360-Grad-Abdeckung darstellen können. Das war eigentlich das Ziel. Wir wollten Business Angels, die unser Projekt neben dem finanziellen halt auch mit Smart Money unterstützen können. Mhm. Und so haben wir so ein bisschen was von allem in unserem Netzwerk. Wir haben Leute, die berühmt sind. Ja, das heißt, die bringen Reichweite mit. Wir haben Steuerberater, wir haben Anwälte, wir haben Leute im Marketingbereich, wir haben Leute im Finance-Bereich. Und so haben wir die unglaublich tolle Ausgangssituation, dass wenn wir irgendwo eine Frage haben, wir mindestens einen Angel haben, der uns bei einem Thema weiterhelfen kann. Mhm. Und das war das Ziel. Und deswegen, das waren so die Finanzierungsrunden, die wir jetzt mit Spiritray machen durften.
Ist das Team auch gewachsen oder ist das relativ schlank?
Wir sind ein kleines Team, das war mir wichtig. Wir sind zwei Co-Founder und dazu haben wir noch drei Vollzeitmitarbeiter und zwei Minijobber, wenn man das so nennen möchte, also die uns so ein bisschen Teilzeit unterstützen. Wir haben von Anfang an sehr smart gearbeitet. Für uns war das Ziel, Geld gut zu investieren. Das heißt, der Fehler, den viele Startups machen, die bekommen eine Menge Geld. Dann ist deren Ziel, sie müssen jetzt irgendwie mit dem Finanzplan, was sie dann Angels oder VCs verkauft haben, müssen sie das rechtfertigen und stellen dann 20, 30 Leute an. Damit bildet sich eine unglaubliche Burn Rate auf. Die frisst alles auf. Und so gehen dann viele gute Startups dann auch irgendwann in die Pleite, weil es einfach nicht effektiv gewachsen ist. Und wir haben von Anfang an geschaut, dass wir nah an der Profitabilität arbeiten. Mhm. Wir haben bevor wir die zweite Finanzierungsrunde haben, waren wir teilweise sogar profitabel mit dem Unternehmen, was gezeigt hat, wie effizient wir waren. Und bis heute haben wir diese Struktur beibehalten. Wir kommen natürlich auch in unsere Limits, deswegen ist es natürlich so, in der nächsten Finanzierungsrunde werden wir das Team natürlich auch aufstocken, aber wir setzen ganz klar auf AI. Wir haben den Output von 20 Mitarbeitern mit den 5,5, die wir sind, weil wir schon früh angefangen haben, AI-Agentenstrukturen zu bauen, die uns erlauben, ganz, ganz viele Prozesse bei uns outzusourcen. Also Produktseiten, die bei uns angelegt werden, Beschreibung, all der ganze Content-Bereich ist bei uns schon seit über einem Jahr komplett outgesourced und ist innerhalb von wenigen Klicks bereitgestellt.
Verstanden. Kannst du so ein paar KPIs nennen? Also gibt es irgendwie Zahlen zu, wie viele Flaschen im Monat über eure Plattform gehen oder wie viel Volumen in Euro über eure Plattform gehandelt wird oder sowas? Kannst du da was teilen, einfach mal um so eine Einordnung machen zu können?
Also wir haben letztes Jahr 3 Millionen an Transaktionsvolumen über Spiritually gehabt, ja.
Okay, kann man grob sagen, was so eine Flasche im Schnitt kostet? Ist schwierig wahrscheinlich, oder?
Also im Median, ich sage bewusst Median, weil wir haben, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben auch mal im Vorgespräch, hatte ich es erwähnt, wir haben mal eine Flasche für 150.000 Euro verkauft. Das würde den Schnitt ein bisschen hochziehen, aber Median sind wir tatsächlich so bei 300 Euro und damit im Premium-Segment, wo wir mit Spiritual letztendlich auch hinwollen. Also das, was bei Chrono24, um da mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, würde es auch keinen Sinn machen, eine Casio-Uhr, eine einfache für 70 Euro zu kaufen. Dafür ist Chrono nicht da und wir ebenfalls. Bei uns macht es keinen Sinn, sich eine Flasche Jack Daniels zu kaufen.
Den kannst du ja überall bestellen.
Wir sind keine und wollen keine Konkurrenz zu Amazon-Produkte sein, sondern wir sehen uns da im Premium-Segment. Das heißt, eigentlich alles, was 100 Euro kostet und mehr, ist das, wo wir anfangen. Und mit einem Average von 300 Euro ist das schon echt ganz gut. Ja.
Verstanden. Jetzt hast du dir in den letzten 10 Jahren ja auch wirklich so einen Expertenstatus erarbeitet in dem ganzen Whisky-Bereich in Deutschland. Da wird ja deine Meinung auch, glaube ich, gern mal gefragt. Mhm. Gehen wir mal so ein bisschen in die Investmentklasse Whisky rein. Was macht denn jetzt Whisky so besonders als Anlageklasse jetzt im Vergleich zu, also ich bin zum Beispiel ein Autofreak, ja, ich kann mit Autos irgendwie was anfangen oder auch mit Uhren, bin ich auch ein großer Fan. Was so eine Uhr hat irgendwie eine Mechanik, die hat irgendwie, keine Ahnung, ein Auto hat vielleicht ja oft eine Marke oder auch eine Besonderheit, technisch oder mechanisch oder so. Mich hat immer Mechanik zum Beispiel wahnsinnig interessiert, auch in meiner Jugend. Was ist jetzt so das, was bei Whisky so catcht?
Also die gleichen Faktoren, die du bei Uhren und Autos hast, hast du auch bei Whisky. Du hast die Premium-Marken, Macallan, Yamazaki und Co., du hast die gesamte Handwerkskunst, also die Arbeit dahinter. Mhm. Dann hast du natürlich das Thema, ist allgemein gewisse Prestigeprodukte, die einfach nur sehr wenig produziert wurden und damit eine gewisse Seltenheit hat. Das sind so die Klassiker, die du in allen anderen auch hast. Zwei Faktoren kommen letztendlich noch dazu, die für den Whisky oder den Whisky sehr einzigartig machen. Nummer eins ist, das gleiche gilt allerdings auch für Wein, ist, es wird getrunken. Und spannenderweise sind die besten Investment-Whiskys diejenigen, die gar nicht so selten sind. Kleine Anekdote, es gab vor 4 Jahren gab es eine Flasche Glenmorangie A Tale of Cake. Das war die erste Auskopplung einer limitierten Edition, die seitdem jährlich erschienen ist. Und die hättest du damals an jeder Ecke bekommen können. Die war nicht selten. Die war auch nicht sofort vergriffen. Die gab es zigtausende Male. Und die Leute, weil es halt nicht selten war und die auch nicht besonders teuer war mit knapp 80 Euro, die haben die Flasche aufgerissen und getrunken. Nun ist es so, das Produkt war natürlich auch gut. Der Markt wird leer getrunken. Irgendwann haben keine Händler mehr welche. Und dann gehen die Leute in den Zweitmarkt und dann merken die Leute, das ist ja ganz gut. Und dann steigt der Preis. Und mittlerweile bezahlst du für so eine Flasche zwischen 200 und 250 Euro. Das heißt, du hast dann 200% Rendite innerhalb von 3-4 Jahren mit so einem Produkt.
Und dann wurde das so ein Mode-Whisky quasi, den einfach viele mochten und gern hatten und dann Angebot und genau. Nachfrage.
Richtig.
Sozusagen
den und er wird halt ausgetrunken. Das heißt, sag mal, wenn jetzt von 100.000 Flaschen, die produziert wurden, heutzutage noch 3.000, 4.000, 5.000 übrig sind, weil 95% davon getrunken wurden, treibt das die Preise natürlich in die Höhe. Und die Leute sind durchaus heute noch auch oder wollen heute auch noch dieses Produkt trinken und machen es auch weiterhin noch auf, was den Markt immer weiter austrocknet und die existierenden Flaschen immer teurer macht. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass der Whisky einfach so in der Form nicht reproduziert werden kann. Das heißt, wenn du einen Batch hast, wenn du eine gewisse limitierte Edition hast, gerade wenn du ältere Produkte hast, nehmen wir jetzt mal einen 80 Jahre alten Whisky, der hat 80 Sommer und 80 Winter gesehen. Diesen Einfluss, die Natur, das ganze Organische auf dieses Produkt letztendlich im Fass hat, das kannst du nicht nachstellen. Mhm. Eine Uhr ist ein gutes Beispiel. Es gibt natürlich limitierte Sachen von Rolex, aber niemand außer Rolex selbst hält Rolex davon ab, die nicht nochmal neu aufzulegen. Es gibt ein gutes Beispiel von Adidas, als die einen Sneaker-Hype hatten. Es gab einen Schuh, der hieß Adidas NMD1. Das war so das Pendant von Adidas im Sneaker-Hype. Dieser Schuh hat ein paar hundert Euro gekostet, 150 Euro, hat dann am Peak 1200 Euro gekostet. Und das hat Adidas gesehen und dachte, wir wollen auch einen Teil davon abhaben. Und das war der größte Fehler von Adidas im Sneaker-Game, weil deswegen haben sie es auch verloren. Die haben diesen Schuh 2 Jahre später den gleichen Schuh nochmal neu auf den Markt gebracht. Was dazu geführt hat, dass der komplette Markt kollabiert ist und die Leute in diesem Sneaker-Game auch Adidas nicht mehr vertraut haben, dass sie das nicht wieder produzieren. Und genau diese Gefahr, die gibt es im Whisky-Bereich nicht, wegen der Einzigartigkeit und weil du teilweise so lange warten musst. Weil wenn jetzt vor 30 Jahren eine gewisse Anzahl an Fässern produziert wurden, dann werden mehr und mehr jedes Jahr rausgenommen. Und wenn der Meisterdestiller heute noch 10 Fässer hat, die 30 Jahre alt sind und die aufgebraucht sind, dann hat er nichts mehr. Und er kann auch nichts nachproduzieren. Er kann nicht die Produktionsmengen erhöhen und kann sagen, ich produziere jetzt mehr und morgen habe ich 30 Jahre alten Whisky. Er muss 30 Jahre warten. Und wenn du 30 Jahre zurückgehst in die Mitte der 90er, da sah die Welt schon noch ganz anders aus. Du hattest keine großen Märkte wie wie Indien und China, die einen großen Mittelstand mittlerweile haben, die selber davon leben, so ein bisschen, du bist, was du isst. Und du hattest 2 Milliarden Menschen weniger auf der Welt. Und das sind die Faktoren, warum Whisky eigentlich mit Abstand die beste Anlageklasse der letzten 10 Jahre war und teilweise mit ganz absurden Renditen, ganz absurde Renditen erzielt hatte.
Das heißt, die Kunden eurer Plattform sind dann Whisky-Kenner, wahrscheinlich auch viele wohlhabendere Leute, die sich dann sowas auch gern mal gönnen. Ist das so das Klientel auch?
Ein bunter Mix. Also wir haben den klassischen Enthusiasten, der einfach eine Flasche sucht, die er vielleicht ausgetrunken hat, gerne wieder haben möchte und die bei uns findet. Oder vielleicht auch über diese Gebotsfunktion seinen Kauf gesucht sichtbar macht. Wir haben die meisten bei uns sind die Sammler, die im Premium-Segment Sachen kaufen, aber auch trinken. Und dieses ganze Thema Investieren ist eine Zielgruppe, die zum größten Teil sehr eng mit den Sammlern und Genießern verbunden ist, weil man muss sich in dieser Thematik sehr gut auskennen, um Investmententscheidungen zu tätigen. Gibt aber auch ein paar, die rein spekulativ in Whisky investieren, die wir mitunter auch beraten bei solchen Themen. Alles ohne Gewähr und auch beraten mehr oder weniger mit in Gesprächen teilen wir unser Wissen mit diesen Personen, sagen aber auch ganz klar, dass wir natürlich diese Investmententscheidung, wenn sie das denn als Investment sehen, nicht als Finanzberater oder ähnliches unterstützen können, weil ansonsten wären wir irgendwo in der Gewährleistung. Mhm. Das können wir nicht. Das heißt, wir teilen unser Wissen. Das ist ja auch im Grunde das, wo ich mit in Deutschland zum Whisky-Investment-Experten geworden bin, dass ich mein Wissen mit den Leuten halt geteilt habe, sie aber am Ende des Tages auf Grundlage dessen ihre eigenen Investmententscheidungen tätigen müssen, wenn sie denn investieren wollen. Mhm.
Gibt es so typische Einsteigerfehler, den Leute machen?
Der klassische Einsteigerfehler ist alles kaufen, wo Limited Edition draufsteht. Mhm. Weil nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und es kann immer mal wieder auch natürlich so ein glücklicher Pick dabei sein, aber diese Mechanik, dass etwas limitiert ist und ein angeblich besonders ist, das nutzen natürlich alle Distillerien, Hersteller und Marken. Aber ehrlicherweise sind 70-80% selbst der Limited Editions sind kein Investmentmaterial. Das kann durchaus mal sein, aber der Großteil wird stagnieren oder vielleicht inflationsbereinigt, dir das zurückgeben, was du selbst mal vor etlichen Jahren dafür bezahlt hast.
Wie sieht deine Sammlung aus?
Es ist gar nicht so groß.
Groß?
Ich glaube, ich habe 20, 30 Flaschen. Das ist so meine kleine Sammlung. Ich habe immer sehr zielgesichert. Also mittlerweile kaufe ich nur noch etwas, wovon ich 100%ig überzeugt bin, beziehungsweise auch etwas, was ich auch gerne selber trinken mag.
Okay. Heißt, du machst die auch alle auf, die du hast?
Ich habe die nicht alle auf. Ich weiß auch nicht, ob ich alle aufmache. Aber ich möchte mir die Option offen halten, dass, wenn ich sie aufmache, dass sie mir schmecken.
Okay, verstanden. Also das sind dann, sage ich mal, einfach besondere Flaschen aus deiner Sicht, die. Also sind andersrum gefragt, sind das richtige Investments, wo du sagst, die würden alle im Wert durch die Decke gehen, oder sind das einfach Flaschen, die du gern hast und wo du sagst, das ist einfach ein guter Tropfen?
Sowohl als auch. Ich habe Whiskys, die ich sehr, sehr gerne mag, die nicht limitiert sind, die zu einer sogenannten Core Range gehören. Also es sind Standardprodukte, die immer wieder und weiter produziert werden, wo ich einfach sage, hey, das ist für mich ein tolles Produkt, das mag ich sehr, sehr gerne trinken, mag ich mit meinen Freunden teilen. Ich finde auch, der Genuss von Alkohol ist ein soziales Thema. Also ich trinke zum Beispiel nur, wenn ich unter Freunden bin. Ich setze mich nicht alleine hin und trinke ein Gläschen. Aber es sind natürlich auch ein paar Sachen dabei, die durchaus das Potenzial haben, als Investmentflasche durch die Decke zu gehen. Beziehungsweise bei einigen weiß ich es ja. Die Preisdynamiken, die können wir ja bei Spiritory auch sehen. Das ist auch einer der Features, die wir haben, dass du halt Marktwerte siehst, dass du siehst, wie sich die Flaschen entwickelt haben. Ich sag jetzt mal aus dem Stegreif, ohne dass ich es jetzt wirklich verifizieren kann, so 30-40% sind die Flaschen, die ich gerne trinke, die ich zu Hause habe, die ich auch teilweise aufhabe. Und der Rest ist dann so in die Ecke und mal schauen, wie sich die Flaschen entwickeln.
Gibt's so, also ich trinke keinen Alkohol, deswegen kann ich mich da jetzt nicht richtig dann reinstürzen, aber gibt's so Einsteiger-Whiskys, wo du sagst, die sind jetzt vielleicht ein bisschen teurer als jetzt ein Jackie oder sowas, die aber qualitativ richtig gut sind und auch wirklich vom Geschmack her besonders sind? Gibt's da?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht mit den Partnern und Marken anlege, mit denen wir zusammenarbeiten. Nee, Spaß beiseite. Also ein Produkt, was einfach durch die Bank gut funktioniert und einfach lecker ist, ist Johnnie Walker Black. Mhm. Das ist super zugänglich, kostet 40 Euro die Flasche. Wenn irgendjemand sagt, er möchte gerne mal einen guten Scotch probieren, kannst du nichts dran falsch machen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut in Ordnung. Wenn jemand gerne etwas milder, ein bisschen was Fruchtigeres mag, sind japanische Whiskys ein Go-To. Yamazaki ist so ein bisschen der Stern am japanischen Whisky-Himmel und Yamazaki 12, da kostet eine Flasche 130 bis 180 Euro, je nachdem, wie viel Glück du hast, ist einfach ein absolutes Brett. Also das Ding ist, da kannst du nichts mit falsch machen. Du wirst vielleicht jetzt nicht einen absoluten Nerd und Liebhaber damit abholen, aber jemand, der Whisky mag oder sich mit dem Thema beschäftigen wird, ist hier happy. Mhm. Ganz allgemein, japanische Whiskys sind sehr, sehr zugänglich, weil sie oftmals nicht diese Rauchkomponente haben. Die Rauchkomponente wird vormerklich in Irland und in Schottland genutzt. Mhm. Oder zum größten Teil in Schottland, um ehrlich zu sein. Und das ist für Leute, die mit dem Whisky anfangen, meistens so ein Punkt, wo sie sagen, was ist das denn?
Kennst du den Lagavulin?
Lagavulin ist zum Beispiel einer, der durchaus rauchig ist. Und Lagavulin 16 ist auch ein Klassiker, ist auch ein toller Whisky, aber würde ich jetzt keinem Anfänger empfehlen, das ist dann eher so ein bisschen so ein fortgeschrittener Whisky. Das sage ich alles mit dem Hintergrund, dass das verallgemeinere, aber ich kenne auch Leute, die haben angefangen mit Whisky und standen von Tag 1 standen sie auf rauchigen Whisky und die machst du damit happy und den kannst du von Anfang an so diesen Hardcore-rauchigen Kram in die Hand drücken und sagen, geil, schmeckt mir. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die meisten müssen sich so ein bisschen reintrinken. Das ist so wie Wein. Die Leute fangen mit Weißwein an, dann kommt irgendwann Rot. Die wenigsten haben einen Grand Cru Bordeaux im Glas und als ersten Wein sagen, geil, die Tannine. Das ist dann eher so ein Thema, wo die meisten Leute ein paar Jahre sich so dran tasten und dann verstehen, was damit auf sich hat.
Ja. Verstanden. Jetzt hast du schon erwähnt, dass eine Finanzierungsrunde ansteht. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, werdet ihr wahrscheinlich mittendrin sein, könnte ich mir vorstellen.
Das könnte gut sein, ja.
C-Money soll es geben. Was sind so aus eurer Sicht jetzt die Next Steps, die nächsten 1, 2, 3 Jahre auf eurer Plattform? Was kann man erwarten von Spiritory?
Also zum einen wollen wir dieses ganze Ökosystem weiter aufbauen. Wir sind da verhältnismäßig am Anfang. Wie gesagt, die erste Lösung habe ich erklärt, haben wir schon bereitgestellt. Jetzt kommt dieser große Impact mit dem Seller-Dashboard, mit den ganzen Schnittstellen und so weiter. Und dann wollen wir in den nächsten Jahren das zu einem 360-Grad-Ökosystem bauen, wo sich Leute dann halt auch Marketing Aktivitäten bei uns buchen können, wo wir mit AI und Agenturarbeit letztendlich die unterstützen, Produkte zu vermarkten, indem wir bei allen anderen Herausforderungen, was den Markt letztendlich so vorantreibt, helfen können. Also das wird ein ganz, ganz großer Teil sein. Und der zweite große Teil ist die Expansion. Wir sind aktuell in 13 europäischen Ländern aktiv, das heißt ausschließlich innerhalb der EU. Und wir arbeiten gerade mit Partnern auch daran, diese Systeme des Versands insbesondere in Drittländer aufzubrechen oder von Drittländer nach Europa. Beispiel, nach dem Brexit ist es nicht mehr so einfach, sich einfach mal eine Flasche aus Großbritannien zu bestellen, dass das barrierefrei funktioniert. Und mit barrierefrei meine ich, der Verkäufer möchte das Ganze netto exportieren und der Käufer in Deutschland, der möchte nicht einen DHL-Mitarbeiter vor der Tür stehen haben, der sagt, oh, jetzt müssen Sie mir bitte noch 36,24 € in bar geben für Zoll, Steuern und Abgaben, sondern der möchte das quasi aus einer Hand abgeführt haben und seine Flasche einfach nur nach Hause geliefert bekommen. Und an solchen Lösungen arbeiten wir gerade und damit wird einhergehend natürlich eine größere Skalierung dann halt auch stattfinden. Das heißt, Internationalisierung außerhalb der EU und die Weiterentwicklung auf ein komplettes Ökosystem, was für die Industrie ausgelegt ist, um zu skalieren.
Cool. Also Hut ab. Ja, ist eine wahnsinnig spannende Reise. ist jetzt, wie gesagt, nicht so das alltäglichste Produkt. Also insbesondere jetzt hier im Podcast habe ich jetzt nicht so viele Whisky-Plattform-Gründer schon kennenlernen dürfen. Wahrscheinlich gibt es ja auch nur eure in der Form, wie sie es gibt. Oder zumindest mit der Intelligenz und den Prozessen hinten dran, wie du es beschrieben hast. Und ja, entsprechend wünsche ich dir und deinem Team ganz, ganz viel Erfolg und viel Spaß mit den tollen und spannenden Produkten.
Vielen, vielen Dank, ja.
Sehr schön. Gut, das war jetzt ein Ausflug in die Whisky-Investment-Welt. Mal eine etwas andere Folge. Ich fand es wahnsinnig spannend. Lasst uns gerne wissen, wie ihr es fandet. Und ja, wenn ihr auch nächstes Mal wieder spannende Einblicke haben wollt, wahrscheinlich war das die letzte Folge zum Thema Whisky und auch die erste, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.